In den letzten Monaten habe ich immer mal wieder unterschiedliche Texte genommen, unter anderem auch immer mal wieder über Abraham gepredigt. Und ich habe mich gefragt, für diesen Sonntag habe ich in Heiland gefragt, was dran ist, und dann ist das immer so ein Warten und sich zeigen lassen vom Heiland. Und ich bin ihm äußerst dankbar, dass er rechtzeitig gesprochen hat, also nicht heute Morgen, keine Sorge, sondern so vor 8 oder 10 Tagen haben wir beide uns da so im Gebet unterhalten, also Gott und ich. Dann sagt er so zu mir: Nimm mal 1. Mose Kapitel 16. Und wenn ihr eine Bibel habt oder eine Bibel-App habt oder wenn ihr gute Ohren habt und zuhören könnt, ich möchte uns einfach so die ersten 6 Verse vorlesen. Und Sarai und Abrams Frau gebar ihm keine Kinder. Sie hatte eine ägyptische Magd, deren Name war Hagar. Und Sarai sagte zu Abram: Siehe doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abram hörte auf Sarais Stimme. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre Magd, die Ägypterin Hagar, nachdem Abram 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, ihm zur Frau. Und er ging zu Hagar ein, und sie wurde schwanger. Als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sarai sagte zu Abram: Das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richte zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. In der ersten Phase der Vorbereitung habe ich so gedacht: Es ist kein Ruhmesblatt Gottes. Damit kann sich Gott, Abraham, damit können wir als auch einer unserer Vorfahren unseres Glaubens, mit ihm, mit Abraham, können wir uns jetzt nicht gerade so ins Schaufenster stellen und sagen: Hey, da haben wir jetzt aber einen. Also habe ich ein Stück tiefer gebuddelt. Und das Interessante ist, wenn man Kapitel 15 mal komplett liest, was ich jetzt nicht machen werde, Kapitel 15 und ganz am Anfang, in Kapitel 12, 13, verspricht Gott dem Abraham und der Sarai, dass aus ihnen ein Megavolk werden wird. Also Gott legt eine Verheißung auf die beiden. Und eine Verheißung ist eine Zusage Gottes, dass das eintrifft. Man könnte das ungefähr diese Verheißung ungefähr mit einer anderen Verheißung vergleichen, die uns genauso als Christen gegeben ist im Neuen Testament, dass Jesus wiederkommen wird und uns holen wird. Nicht, dass Jesus wiederkommen könnte oder es irgendwo auf seiner Agenda hat, es mal machen zu werden, aber er hat es nicht so genau eingeplant. Nein, er sagt ganz konkret, ich werde wiederkommen und euch holen. Und er sagt in der Offenbarung, ich werde bei euch sein in dieser schlimmsten Zeit, damit ihr es aushalten könnt. Manches Mal verheißt Gott Dinge, wo ein Realist, jetzt frage ich einfach mal so ehrlich, weiß jemand nicht, was ein Realist ist? Also ganz ehrlich, ich erkläre es gern. Also ein Realist ist der, ich sage es, wenn man sich nicht traut zu melden, ein Realist ist der, der sagt, okay, ich sehe jetzt hier, ich habe einen Stift und es ist ein Bleistift und mit einem Bleistift kann ich so schreiben, wie ein Bleistift schreibt. Aber ein Bleistift wird niemals ein Kugelschreiber sein. Das ist ein Realist. Und Gott verheißt etwas, wo über das, was man real wahrnehmen kann, das macht Gott. Gott verheißt uns immer wieder Dinge, wo wir sagen müssen, das kann nach menschlichem Ermessen so gar nicht kommen, weil das, was ich sehe, ist da und das, was ich nicht sehe, das ist nicht da. Und genau an diesem Punkt befinden sich Abram und Sarai. Sie haben eine Verheißung. Gott verheißt ihnen etwas. Und dann kommt dieses andere, sie haben einen realen Blick. Und das, ich habe ja am Anfang gesagt, die Predigt ist zunächst mal für mich. Genau das ist der Punkt, wo ich immer wieder, bin jetzt im September 57 geworden, aber wo ich, seitdem ich Christ bin, und das ist ungefähr seitdem ich so 9 oder 10 Jahre, also so knapp 10 war ich, als ich mein Leben Jesus anvertraut habe und habe das dann im Alter von 12,5 nochmal wiederholt, also nochmal so richtig nochmal festgemacht, weil ich damals dachte, war es jetzt oder war es jetzt nicht? Und dann hat jemand zu mir mit 12,5 gesagt, doch, das ist so. Und trotzdem, seit ich 12 bin, und jetzt könnt ihr das ja abziehen von 57, dann bekommt ihr diese Zahl, nämlich so circa 45 Jahre in diesen 45 Jahren, kämpfe ich immer wieder in meinem Glauben mit dem, was ist real und was ist vernünftig zu tun und wo ist es dran, Gott einfach zu vertrauen, auch wenn es im realen Leben nicht so ist. Und deswegen trifft mich dieser Text heute, nicht heute, aber seitdem ich mich damit beschäftige, besonders. Und ich habe Erbarmen mit der Sarai. Also eigentlich muss Gott Erbarmen haben und nicht ich, aber ich habe Erbarmen mit der Sarai, denn das war ein Prozess, dass sie so weit gekommen ist. Und dieser Prozess, den Sarai hatte, war ihr Alter. Also sie hat ihr Alter gesehen. Und anhand von ihrem Alter war ihr klar, Hashtag Alter, es ist irgendwann unmöglich, Kinder zu kriegen. Also nach menschlichem Ermessen, sorry, wenn ich jetzt hier von Dingen rede, die, ja, aber hat vermutlich, steht so im Text ja nicht drin, aber ihr Alter hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt, hat vermutlich irgendwann ihre Periode aufgehört. Das heißt, dass es noch möglich war, dass sich ein Ei einnistet und dann eine Gebärung möglich gewesen wäre, das war vermutlich nicht mehr da. Und da hat sie ganz stark auf sich geguckt. Und dann hat sie gesehen, das Thema Reichtum, da geht's ja auch plus Erbe. Irgendwann muss man das mal regeln. Ich weiß nicht, ob ihr das schon geregelt habt. Wenn ihr das noch nicht geregelt habt, dann empfehle ich euch, es zu regeln. Das ist jetzt nicht das Hauptthema, aber ich empfehle es euch zu regeln. Für eure Kinder das testamentarisch festzuhalten. Also Susanne und Gerd haben das gemacht. Meine Eltern haben es nicht gemacht und das war nicht gut. Mehr sage ich nicht dazu. Aber sie hat es im Blick gehabt, den Reichtum, den Gott ihnen geschenkt hat. Und der muss ja irgendwann vererbt werden. Und sie hat für sich auch gesehen, irgendwann ist es zu Ende. Also die Menschen werden ja nicht mehr ewig alt, sondern irgendwann geht es zu Ende. Und sie hat sich vermutlich auch gefragt, und das ist eben das, dieses Thema Glaube, Hashtag Glaube und Handeln. Klar kann ich von Gott eine Verheißung bekommen, ist überhaupt kein Thema. Aber irgendwann gibt es sowas, wie wir das nennen würden. Also wir sitzen ja heute alle, und ich meine das jetzt nicht vorwurfsvoll, aber wir sitzen ja alle praktisch auf dem Sofa oder auf einem Sitz und wir gucken das von außen an. Und das Gefährliche für uns als Christen ist ja das, wir wissen ja, wie es ausgeht. Und das macht es vielleicht für den einen oder anderen langweilig, weil man dann denkt, naja, wir wissen ja eh, wie es ausgeht, was das für eine Not gebracht hat, bla und blubber. Der Moment von Sarai und von Abraham war jedoch ein anderer, denn das war ja spannungsgeladen. Spannungsgeladen aus dem Grund, dass Gott ihnen ja eine Verheißung gegeben hat. Hashtag Verheißung. Und mit Hashtag Verheißung läuft ja immer auch eins parallel, und das nennt sich Vertrauen und Glaube, also Pisteuo im Griechischen. Das heißt, Gott gibt mir eine Verheißung und jetzt gilt es, darauf zu vertrauen, daran zu glauben und nicht loszulassen. Das ist ganz einfach, wenn das, sage ich mal, 1, 2, 3 Stunden, Minuten, vielleicht auch Tage geht. Vielleicht schaffen wir es auch noch, wenn es 1, 2, 3 Jahre geht. Im Text steht, sie waren 10 Jahre in Kanaan. Und da hat den beiden, nämlich Sarai und Abrams Glaube, Vertrauen, Hashtag Hoffnung nachgelassen. Und ich bin heute Morgen nicht der, der die beiden anklagt. Nein, das bin ich nicht, weil diese Spannung, in der sie drinstehen, also die Sarah ist ja da nur ein Sinnbild für diese Spannung, auch für Spannungen in unserem Leben, wo wir drinstehen, wo sich Dinge nicht erfüllen. Diese Spannung hebt Gott nicht auf. Klar, ein Kapitel davor sagt er nochmal, und doch, ihr werdet es erleben. Aber irgendwann ist bei der Sarah, der Sarai, wie soll man das nennen, eine Erkenntnis, der Geduldsfaden. irgendwann war sie so weit, dass sie gesagt hat, ich nenne es mal Hashtag Nachhilfe. Wir müssen da was machen. Irgendwann kommt sie an diesen Punkt und sagt, Abraham, wir müssen da was machen. Und ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich, Sarai, habe einen Plan. Und vertrau mir, der Plan ist gut. Ich habe mir überlegt, wir haben eine ägyptische Magd. Du kennst sie, das ist die Hagar. Ich gebe sie dir als Zweitfrau. Das muss wohl damals in der Kultur legitim gewesen sein. So habe ich es erforscht. Ich selber habe nicht in der Kultur gelebt, von daher kann ich es jetzt nicht persönlich bezeugen, aber dass man mehrere Frauen gehabt hat, dass man auch so sozusagen Unterfrauen gehabt hat, war in der Kultur nicht unüblich. Und wenn euch Frauen das jetzt so richtig durch Mark und Bein geht und ihr denkt, hey, der haut es hier so herzlos runter, nein, ich versuche nur zu erklären, was war in der Kultur damals. Ich will nicht sagen gang und gäbe, aber was haben die kulturell zugelassen und was war da möglich? Das versuche ich uns zu erklären. Und das Bewerten, ob das gut oder nicht gut ist, macht der Text schon. Ich sage da auch noch ein paar Sachen dazu, aber das macht der Text allein schon. Worum es mir jedoch geht, ist dieses Spannungsgeladene, was da drin steckt. Und Hashtag Spannung aushalten. Gehört nicht zu meinen Stärken. Ich kann nur von mir reden. Deswegen, ich habe vorher schon ein paar Mal gesagt, die gilt mir. Das ist auch, ich will nicht sagen, dass es eine Offenbarung ist, aber einfach, das ist das ehrliche Reinblicken. Man kann diesen Text auch auslegen mit dem erhobenen Zeigefinger. Nein, lasst den Finger bitte ganz löschen aus eurem Gedächtnis. So ist es nicht gemeint, sondern diese Spannungen im Leben mit Gott auszuhalten, empfinde ich als nicht einfach. Und ein Punkt unter der Woche, Anfang der Woche habe ich ich habe mein Auto repariert, es war erfolgreich, und habe nebenher zwei Predigten gehört. Und in einer Predigt, die hat mich dann doch zum Weinen gebracht. Ein paar von euch wissen, dass 2018 eine Tochter von uns gestorben ist. Und die Spannung auszuhalten, nicht zu wissen, letzten Endes, worum das Gott macht, in so einem Prozess drin zu stehen, das nicht aufhalten zu können, dass da jemand stirbt, das ist das eine. Aber hinterher jemand loslassen zu müssen und immer wieder an diesen Punkt zu kommen, Uli und ich, sorry, wenn ich dich jetzt erwähne, Uli, aber Uli und ich, wir hatten es vorher, was passiert eigentlich, wenn Susanne und Gerd hier sind mit den Kindern in Liebenzell, genau. Und das sind dann so Punkte, wo ich denke, da wäre doch unsere Damaris ideal gewesen. Sie war diejenige für Yannick und Joel, ein paar von euch kennen die, unsere Jüngsten, also die flitzen ja ab und zu hier rum, war sie wie so eine zweite Mutter. Und als sie krank war und als sie da gelegen ist, da sind die beiden immer reingegangen in das Zimmer, in Liebenzell, und haben sich auf ihr Bett gesetzt, manches Mal sogar auf ihren Körper, und haben sie gefüttert, weil sie konnte ihre Arme ja nicht mehr bewegen. Und das waren so intensive Zeiten. Und dann berichtet dieser Prediger, dieser Pastor, und nun hast du solche Trauerzeiten in deinem Leben und Gott nimmt die nicht weg. Und dann musst du diese Spannung aushalten und dann musst du dich hinsetzen und musst warten, bis es wieder geht. Und bei all dem, dass wir ein ganz liebes Kind und bestimmt hat der eine oder andere von euch auch schon einen ganz lieben Menschen verloren, dann kämpfst du hinterher auch noch mit Phasen in einem Leben, wo du dich hinsetzen musst und wo du nicht produktiv im Sinne des Kapitalismus bist. Also, dass du eben produktiv bist in deinem Arbeitsumfeld. Dann musst du dich hinsetzen und musst warten, bis es wieder geht. Und es spielt, das ist jetzt einfach so ein persönliches Beispiel aus meinem Leben, und es spielt mit hinein, da hast du eine Verheißung von Gott und hast ein Spannungsfeld, wo du aushalten musst, weil sich einfach nichts tut. Weil da menschlich, da regt sich aber 0,0. Sarai wird nicht schwanger. Und dann kommt sie eben auf diesen Gedanken mit, nimm die Hagar, ich sage das jetzt mal so ungeschützt, schlaf mit der, am besten zur richtigen Zeit und dann wird die schwanger und dann haben wir ein Kind. Die Verbindung zwischen einer Frau oder Mutter besser gesagt, denn eine Frau ist auch schon Mutter, wenn dieses Baby 8 Stunden, 8 Tage, 8 Monate in ihrem Körper ist. Diese Verbindung ist nicht zu unterschätzen. Und ich sage das als Mann mit 12 Kindern. Meine Frau hatte immer einen Vorsprung, was an persönlicher Verbundenheit mit diesem Kind ist. Und jedes Kind bei uns wurde gestillt und da entsteht nochmal eine intensivere Beziehung. Und dieses alles hat die Sarah meiner Meinung nach nicht bedacht. Was aber passiert, und darauf möchte ich extremer eingehen, ist, die beiden, Sarai und Abram, haben mit der Aktion Hagar in diesen Prozess Verheißung, Glaube, Vertraue und Spannung aushalten eingegriffen. Ich sage das jetzt mal so ungeschützt, da können wir uns nachher gern beim Glas Wasser oder Tee oder Kaffee drüber unterhalten, ob das wirklich so extrem ist. Aber ich deute das so mit der Hagar, dass sie da knallhart eigenmächtig gehandelt haben. Dass sie eingegriffen haben in einen Vertrauensglaubensprozess zu Gott. Dass sie für sich entschieden haben, wir nehmen jetzt mal das in die Hand, weil Gott nichts macht. Wir handeln jetzt mal, weil Gott ja da, ja, irgendwie daneben steht und keine Ahnung, keine Zeit, keine Lust hat. Das steht so nicht im Text, das ist mir schon bewusst. Aber dass sie eigenmächtig handeln, das ist für mich in dem Text ersichtlich. Und dieses eigenmächtige Handeln bringt dieses Vertrauen durcheinander. Bringt die Hierarchie, ich verlasse mich auf Gott, aus dem absoluten Gleichgewicht. Und es passiert. Also durch das eigenmächtige Handeln passiert es, dass tatsächlich die Hagar schwanger wird. Aber das ist nicht der Punkt. Sondern was einzieht ist, stellt ja die Sarah fest, ich lese das nochmal vor. Als Hagar aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Das heißt, sie hat die Achtung verloren. Ich würde gern ein anderes Wort dafür nehmen. Und zwar das Thema Wertschätzung. Mir ist Wertschätzung ein wichtiger Punkt. Und das ist auch für mich wichtig, ich kann da nur für mich sprechen, es meinen Kindern beizubringen, dass sie wertschätzend mit ihrem Umfeld, mit ihren Geschwistern, mit ihren Eltern umgehen, mit ihren Lehrern, auch wenn, ich habe ja schon mal von einem unserer Jungs erzählt, aber dass Wertschätzung da mitspielt. Und wenn Gott rausfällt, dann gibt es ein anderes Gleichgewicht in der Welt. Dann verschiebt sich das hier. Und das erleben wir in dem Text. In dem Moment, wo wir uns nimmer, ich sag mal, größtmöglichst an Gott halten, sondern wo wir das selber in die Hand nehmen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes Veränderungen gibt. Ich würde sagen, wenn es abwärts geht. Wenn Gott nimmer der Friede sein darf, der er alleine ist, und Gott ist unser Friede, das steht in der Bibel drin. Wenn Gott es nimmer sein darf, dann müssen wir gucken, wie bekommen wir das selber geregelt. Letzten Endes, das kann man aus der Bibel ja auch rauslesen, ist genau das der Punkt, dass Satan ja, dass es ihm ja nimmer genügt hat, die Stellung im Himmel zu haben, die er hatte. Er wollte mehr sein. Und genau das zieht dann ein, wenn Gott nimmer in unserem Leben über allem stehen darf. Wenn er nimmer in allem und über allem da sein darf. Wenn er nimmer, und das ist das Detail an diesem Text, wenn er nimmer uns bei der Spannung aushalten helfen darf. Wenn wir ihn nimmer in unser spannungsgeladenes hineinnehmen, wo wir in unserem Leben haben, und das können unterschiedliche Dinge in unserem Leben sein, das kann Familie, Partnerschaft sein, das kann Beruf sein, können ganz unterschiedliche Dinge sein, wo wir Spannung aushalten müssen über längere Zeit und wir es eigentlich nicht mehr ertragen. Sondern wo wir eigentlich denken, ja, da muss ich jetzt mal eingreifen. Da muss ich jetzt mal handeln. Und in dem Moment kommt das so. Und das Traurige, nicht das Interessante oder das Logische, sondern das Traurige für mich ist, das könnten auch andere Menschen sein. Aber jetzt zieht der Neid zwischen der Sarai und der Hagar hoch. Jetzt zieht es hoch und auf einmal ist hier ein wirklich sündiges Spannungsverhältnis da. Die eine erhebt sich über die andere und die andere erhebt sich über die eine. Und keine von den beiden Menschen, keine von den beiden Frauen ist besser. Denn der Abraham sagt ja, ja gut, dann gibst du ihr halt auch eins aufs Dach. Das ist, so steht es jetzt nicht in der Bibel drin, ist klar, aber ich sage es mal so schwäbisch. Also wenn die dir eine gibt, dann gib ihr einfach eine zurück. So, Das lese ich da ganz klar raus. Und jetzt gehen wir eben in dem Text eins weiter. Was zieht ein? Es war letzten Endes die Sarai, die gesagt hat, komm, wir kriegen das gewuppt. Wenn Gott es nicht macht, dann kriegen wir das hin. Und das hat mir an einer Stelle, die schon länger zurückliegt in meinem Leben, hat mir das so ein Stück weit für mich, also ist ein paar Jahre her, hat mir das geholfen, was zu verstehen in meinem Leben. In dem Moment, wo ich das Spannungsfeld mit Gott verlasse, wo er mir eine Verheißung für mein Leben gegeben hat, muss ich mich nicht wundern, wenn nicht alles gut wird. Das ist mir für mein Leben da klar geworden. Und letzten Endes, und ich kürze das jetzt ab, also ich mache es jetzt kurz mit der Predigt, genau. Gucken wir, dass wir eine gute Punktlandung hinkriegen. Ich sehe auf meiner Uhr, oh Backe. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Wirklich danke. Ja. Ihr merkt einfach mit dem Text, sorry, ich bin Mann, aber mit dem Text bin ich echt lang schwanger gegangen. Sorry, ich weiß, ich kriege keine Kinder, aber trotzdem. Und für mich das Tröstliche an dem Punkt ist doch die drei, wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber die drei haben es echt, also die haben nicht die Leitplanke gestreift. Da hat auch nicht das Öllämple aufgeleuchtet. Die haben die 100-jährige Eiche voll mit der 12 erreicht. Also die 12 bedeutet, wenn da ein Stern wäre oder denkt euch irgendwas aus oder vier Ringe oder ist wurscht, was da ist oder ein Toyota, völlig egal. Die haben voll, wirklich, die haben die Situation voll auf dem Baum, voll auf dem großen Stein oder was auch immer gefahren. Das war ein kapitaler Schaden. Weil letzten Endes gehen sie ja dann her. Es eskaliert ja. Und der Einzige, der das wieder in den Griff kriegt, ist Gott. Der Einzige, der da wieder eingreifen kann, ist Gott. Der alle zurückholen muss und sagen muss, hey, es geht nur mit mir. Es geht nicht ohne mich und es geht auch nicht, indem ihr meint, mithelfen zu müssen und da noch was und da noch was und da noch was. Es geht nur mit mir. Und das macht Gott nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern in Vers 7 steht, und der Engel des Herrn, das heißt Jesus, der Engel des Herrn fand Hagar an der Wasserquelle in der Wüste. Und da fängt er an, einzugreifen, zu heilen. Und die beiden, Sarai und Abram, wieder an den Punkt zu bringen. Und jetzt kommt nämlich diese Umkehrung. Vertrauen ist ja nie eine Einbahnstraße. Und zu ihnen zu sagen, startet wieder. Startet wieder mit mir und beginnt wieder ganz neu zu vertrauen. Starte wieder und beginn wieder neu zu vertrauen. Das kann einem den entscheidenden Eckzahn kosten, symbolisch gesprochen im Mund. Das ist also nicht der unnötige Weisheitszahn, den man sowieso schon immer opfern wollte. Das kann einem der Schneidezahn oder der Eckzahn im Mund kosten, wo man auf einmal merkt, Mensch, wir haben da richtig, richtig Müll gemacht im Leben. Das ist Sünde, das ist Handeln gegen Gottes. Und da gibt es nur eines, was helfen kann. Und jetzt erkläre ich das mal in aller Kürze noch für uns im Neuen Testament. Da kann es nur Vergebung am Kreuz geben, nichts anderes. Da, wo ich meine, kriegt es alleine hin, ich muss Gott nachhelfen und ich muss ihm zeigen, wie toll ich das kann. Da kann es nur eins geben, zu ihm zu kommen und zu sagen, du, ich muss wieder zurück. Wie hat es meine Frau gesagt, als ich ihr erzählt habe, über was ich gepredigt habe, wir müssen zurück zur ersten Liebe. Die beiden mussten da zurück und mussten dieses Spannungsfeld Gottes wieder annehmen. Anders ging es nicht. Und aus meinem Leben kann ich nur sagen, dieses sich einzugestehen, ist eigentlich das Schwierigste. Danach ans Kreuz zu gehen, kostet auch nochmal Kraft. Aber sich einzugestehen, ich habe ohne Gott gehandelt. Und alles, was da ins Leben reingekommen ist, ist nicht gut. Das braucht Zeit, das braucht Kraft, das braucht Erkenntnis Gottes und es braucht auch sein Eingreifen, dass sowas wieder in eine Bahn kommt, wo man sagen kann, ja, jetzt ist okay. Ich danke euch herzlich für das lange Zuhören. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Heiland, es ist so einfach, diesen Text zu lesen und es ist so einfach zu sehen. Und doch ist diese Spannung, die eben nicht so einfach ist, auszuhalten. Und da, wo vielleicht jemand von uns in so einer Spannung drinsteht, da gib du einfach neu wieder die Kraft und diese Sicht auf dich, es mit dir zu leben, es mit dir anzugehen, mit dir drüber zu reden, das auszuleeren bei dir, deine Hand zu ergreifen und neu mit dir weiterzugehen. Es nicht so zu machen wie Sarai und Abraham, sondern es ganz bewusst mit dir in dieser Spannung zu leben. Und danke, dass wir dich in unserem Leben haben. Amen.